Brüder, unter der mancherlei Werbung, mit der unsere Briefkästen zugepflastert werden, kommt ja jede Woche auch diese Zeitschrift Die Woche von Edeka. Und das Schönste neben dem Käse und der Wurst ist das Kreuzworträtsel. Da war neulich eine Frage, 5 Buchstaben, Güte Gottes. Naja, das ist Liebe. Ja, ja, nein, das passt nicht. Treue passt auch nicht. Gnade ist doch Güte Gottes, aber passt nicht. Doch, ah ja, dann sind meine anderen Reihen falsch. Gnade war die Lösung. Aber ich hätte noch einen Vorschlag, der passt bloß nicht hier hinein ins Kreuzworträtsel. Güte Gottes oder Gnade ist Jesus. 5 Buchstaben. Den Aposteln war das wichtig zu sagen, gut, im Alten Testament steht schon unheimlich viel von Gnade. Barmherzig und gnädig ist er. Die Gnade Gottes ist wie ein Schild allen, die auf ihn trauen. Aber dann sagt der Johannes, was Gnade ist, ist eigentlich erst durch Jesus geworden. Die Gnade ist durch Jesus geworden. Der Apostel Paulus ruft jubelnd aus, Gott hat uns begnadet mit Gesundheit, mit Ratschlägen, mit Hilfe. Nein, er hat uns begnadet mit dem geliebten Jesus. Die Gnade Gottes ist Jesus in Person. Und davon spricht das Bibelwort, dem ich heute ein wenig nachdenken will, dass der Apostel Paulus dort in Milet seinen Freunden aus Ephesus gesagt hat, ich befehle euch Gott, Apostelgeschichte 20, Vers 32 steht es, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Das ist mächtig, euch zu erbauen. Auf diese mächtige Gnade Gottes sind wir angewiesen. Auf diesen Jesus in Person, die mächtige Gnade Gottes. Im Jahr 1918 kam hier in die Brüdergemeinde der junge Pfarrer Gottlob Faber. Er kam gerade aus der englischen Kriegsgefangenschaft und die junge Generation der Brüdergemeinde hat ein wenig die Nase gerümpft, denn vorher, bis 1918, war Daniel Schubert Gemeindepfarrer gewesen. Dynamisch, fantasievoll, lebendig. Schon vor 6 Uhr morgens hat er von seinem Pfarrhaus aus jeden Morgen auf dem Flügelhorn ein Choral geblasen. Und jetzt kommt der Pfarrer Faber. Da hat man sich gewundert, dass der in der deutschen Wehrmacht dienen konnte. So krumm gewachsen war der. Kurzsichtig. Ich habe ihn im Alter gekannt. Er ist später auch leider ums Leben gekommen, dass er mit seiner Kurzsichtigkeit in ein Auto reingelaufen ist. Die spätere China-Missionarin Johanna Lorch, eine Korntalerin, berichtet, es gab aber auch überhaupt nichts, was ansehnlich war an diesem Pfarrer Faber. Die junge Generation murrte ein wenig auf. Aber wenn er von der Gnade Gottes sprach, war es, wie wenn er von einem inneren Feuer geglüht hätte. Damals ging es uns dann plötzlich nicht mehr um interessante Veranstaltungen, schreibt Johanna Lorch, sondern wir wollten dieser Spur der Gnade folgen. Wir wollten dieser Spur der Gnade folgen. War ein bisschen später Nachklang zu dem, was man beim Apostel Paulus auch erleben konnte. Er hat doch die Gnade Gottes nicht gebraucht. Sein Leben war perfekt, nicht? Wenn jemand anständig sein will, soll er mich zum Vorbild nehmen. So dachte er. Er war ein Lästerer und Verfolger der Gemeinde Jesu. Und dann wurde er von der Gnade Gottes ergriffen.
von Jesus in Person vor Damaskus. Wie er später in den Epheser schreibt, ihr seid doch durch Gnade gerettet worden. Das hat er selber erlebt. Die Gnade hat mich gepackt. Und dann heißt 1. Timotheus, die Gnade hat mich stark gemacht und treu geachtet und ein Amt eingesetzt. Die Gnade hat mein Leben verändert, durchdrungen, durchwirkt. Und von da an hat er sich das wichtig machen lassen, was er bei Jesus gelernt hat, Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, der mit seiner verkrachten Existenz, den Gott eigentlich wegschicken musste, der konnte bloß noch beten, Gott sei mir Sünder, lieb. Schau mich, Freunde, nein, sei mir gnädig. Und dann heißt bei Jesus, der wurde gerechtfertigt vor jenem fromm. Da gab es ein Upgrading, wie es sonst in der Welt kein Upgrading gibt. Er wurde versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des gnädigen Jesus. Und deshalb hat Paulus dann seinen Gemeinden immer wieder die Gnade wichtig gemacht. Erstaunlich, wie oft er von der Gnade spricht. Wir haben es in der Schriftlesung gehört. Die Gnade ist mächtig, sie will herrschen. Wir, die wir, wenn wir uns vor Gott prüfen, weit abliegen in unserer Punktzahl, um vor Gott bestehen zu können. Wir werden aus Gnade gerecht gemacht, Römer 3. Es ist wie ein Fanfarenruf, Titus 1. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes. Den Korinthern schreibt er, dass ihr bloß nicht die Gnade Gottes vergeblich empfangt. Dem Timotheus, seinem Mitarbeiter, schreibt er, sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade. Die mächtige Gnade des Herrn Jesus. Ich möchte Ihnen das weitergeben, was wir in den letzten Wochen, als wir in der täglichen Bibellese die Apostelgeschichte gelesen haben, wichtig geworden ist, wie oft auch da von der Gnade Gottes gesprochen wird. Wir sind angewiesen auf diese mächtige Gnade Gottes. Wenn Gnade Gottes bloß so ein bisschen Sympathie wäre, ein bisschen Wohlwollen Gottes, so wie das Strahlen in den Augen einer alten Tante, wenn sie ihren jungen Neffen sieht. Ach, du bist ein netter Kerl. Dann könnten wir die Gnade Gottes vergessen. Wenn Gnade nicht die Macht ist, die mich herausreißt aus allem, was an schrecklichen Fantasien in mir brodelt und was an noch abgründigeren in mir steckt, bin ich verloren. Wenn die Gnade Gottes nicht mächtig ist und mich aus dem Grauen des Sterbens einmal hinüberrettet in die herrliche Ewigkeit Gottes, mich verkauft. Ich brauche doch die mächtige Gnade Gottes, auch wenn die modernen Sirenenklänge, oft frommen Sirenenklänge uns faszinieren und auf Abwege bringen wollen, gab es damals schon beim Apostel Paulus, als er dieses Wort gesagt hat, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das mächtig ist. Da hat er vorher gesagt, ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Ich gehe nach Jerusalem, gebunden im Geist, aber ich habe meinen Lauf vollendet. Ich konnte bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes, das war es, die Würde seines Lebens. Aber nun werdet ihr mein Angesicht nicht mehr sehen und ich weiß, dass nach meinem Abscheiden werden kommen reißende Wölfe, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst, aus der frommen, lieben Gemeinde in Ephesus, werden Menschen aufstehen, die Verkehrtes lehren, aus der Gemeinde selber. Ja, wie soll denn die Gemeinde bestehen? Wie soll sie unterscheiden können? Der Apostel ist nicht mehr da, an den sie sich wenden können. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das da mächtig ist. Wir ahnen nicht, was die mächtige Gnade Gottes wirken kann, an Verstand, an Einsicht, an Nüchternheit, an Durchblick, an Widerstandskraft. Auch wenn der Apostel nicht da ist, wenn die Zeugen, an denen wir uns festgehalten haben, die Glaubensväter und Glaubensmütter nicht mehr da sind, befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Wir brauchen als Brüder und Schwestern in der Gemeinde diese mächtige Gnade Gottes. Es wird ja auch in der Apostelgeschichte, wir haben es gelesen, nicht verschwiegen, dass es grauenvolle Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Heftigen Streit über Personalfragen, über Seelsorgefragen, über Strategiefragen. Da kann man verschiedener Meinung sein in der Gemeinde. Sehr verschiedener Meinung. Und man kann hart aneinander kommen, im Diskutieren der verschiedenen Meinungen und aneinander schuldig werden. Damals sind sie schuldig geworden, auch Paulus und Barnabas, die beiden großen Evangelisten und Missionare, die miteinander so viel ausgerichtet hatten, die die erste Missionsreise mit all ihren Leiden und Schwierigkeiten miteinander durchgestanden hatten, die Hilfe Gottes erfahren haben. Und plötzlich sind sie aneinander hoch wie zwei Kampfhähne, weil sie unterschiedlicher Meinung waren. Und Silas zog fort. Das war doch nicht bloß schlimm, weil da eine Meinungsverschiedenheit in der Gemeinde gab. Die war noch gar nicht so weit gediehen, dass es in der Gemeinde dann Interessengruppen gab, die miteinander konkurriert haben. Das hat bloß die beiden betroffen. Silas zog weg. Aber sie wussten, der Herr Jesus hat uns doch befohlen, versöhn dich auch mit einer oder anderen Meinung ist, solange ihr noch auf dem Weg seid. Liebet einander so, wie ich euch geliebt habe, wie Jesus geliebt hat, die Gemeinde bis ans Ende. Seid barmherzig, richtet, wir haben es in der Hanischen Gemeinschaft gerade uns eindrücklich machen lassen, Wort des Herrn Jesus, dass wir barmherzig sein sollen, nicht richten sollen. Und an diesem Wort des Herrn Jesus waren sie schuldig geworden. Es kann doch kein Segen auf uns liegen, wenn dieser Bann auf uns liegt. Dass wir einfach das, was Jesus uns wichtig gemacht hat, in den Wind schlagen. Und da heißt es, und Paulus erwählte Silas und zog hin von den Brüdern, der Gnade Gottes befohlen. Das war doch nicht bloß so eine Routineangelegenheit, geh mit Gott, aber geh. Sondern ich brauche die Gnade Gottes, so es im Alten Testament heißt, du deckst mich mit Gnade wie mit einem Schild. Mach du einen Deckel drauf über all das, was wir zerbrochen und falsch gemacht haben. Es kann doch dein Unsegen nicht bloß weitergären dürfen. Wir brauchen die mächtige Gnade Gottes in unseren Gemeinden, in unseren Familien. Du deckst, Herr, mit deiner Gnade deine Leute wie mit einem Schild, auch schuldig gewordene. Wir brauchen die mächtige Gnade. Und ein weiteres, was mir wichtig wurde, gerade über der Lektüre der Apostelgeschichte, so als Nachklang heute Morgen. Einer der ersten großen Missionspredigten des Apostels Paulus, Apostel 13 wird es uns erzählt, war in Antiochien in Pisidien gewesen, Hochland von Kleinasien. Lange Darlegung der Heilsgeschichte Gottes, was er an Gnaden Davids gewährt hat. Und dann gingen sie aus der Synagoge, Paulus und Barnabas, und Juden und Griechen baten sie, nächsten Sabbat kommt er wieder. Das ist ja fantastisch gewesen, wie ihr da uns erzählt habt. Sie aber
Wie wenn sie gewusst hätten, das gibt's gar nicht den nächsten Sonntag. Da gibt's einen Aufruhr. Wir werden wie räudige Hunde weggejagt nach Lystra und Derbe. Sie ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Bleiben in der Gnade Gottes. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Auch in der Christenheit nicht. Gnade ist ganz recht, das kann man brauchen. Am Anfang ist gnädig, dass der Herr mich gerufen hat. Aber jetzt gibt es so viel zu tun. Packen wir es an, krempeln wir die Ärmel hoch. Es gibt so viele Programme, Rezepte. Dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Alle Rezepte sind ein Schlag ins Wasser, wenn nicht die mächtige Gnade Gottes da ist. Wir sind heute umspült von so vielen versuchlichen Stimmen, die uns die Gnade Gottes nebensächlich machen wollen. Schon bei Goethe ist zu lesen, er lässt einen Engel sagen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aber mit eurer Gnade, wir müssen doch die Welt verändern, wir müssen tun, auch wir als Christen, wir haben Programme. Wer strebend sich bemüht, da ist was los. Wenn nicht ein paar Christen in unserer Welt sind, die um Gottes Gnade ringen, ist unsere Welt verloren. Wie ein Abraham, der vor Sodom und Gomorra um Gottes Gnade geworben hat. Wir können darunter leiden, wie allein in den letzten 12 Jahren alles, was mal früher als Sitte und Anstand gegolten hat, zerbröselt ist. Nicht bloß zerbröselt, sondern wer wagt ein Wörtchen in dieser Richtung zu sagen, Leute, so geht's doch nicht, wird als bigott und als eng dargestellt, als intolerant. In solch einer Zeit sind Menschen, die Gott lieben und seine Gebote, versucht sich so in seine Ordnungen festzuhalten, zu krallen, dass ihnen am Schluss ihre eigene Anständigkeit fast wichtiger wird als die Gnade Gottes. Leute, ihr werdet doch durch die Gnade Gottes gerettet, nicht durch eure Anständigkeit. Und wenn ihr noch so anständig seid, ist doch keine Eintrittskarte in den Himmel. Das Merkmal des gefallenen Menschen, dass er in seine eigene Anständigkeit mehr verliebt ist, als in das, was Gott in seiner Gnade tun kann. Aber wir brauchen doch die Gnade, wenn wir einmal in den Himmel kommen sollen. In der Gnade Gottes bleiben wird heute der Gottesglaube so ausgewaschen, dass man fast den Eindruck hat, es besteht bloß noch darin, Gott hat die Menschen lieb, 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 lieb. Gott liebt und liebt. Dann braucht es kein Erschrecken mehr vor Gott. Dann hat es der Herr Jesus vergeblich gesagt, selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Wozu brauche ich doch Gerechtigkeit? Gott liebt doch. Gott erweist seine Gnade darin, dass Sünder selig werden. Aus Gottes Gnade werden Sünder gerecht gemacht. Römer 5, die Gnade hilft aus vielen Sünden zur Gesundheit, zum Altwerden. Zum Behaglichen. Nein, die Gnade hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. In einer Zeit, wo uns das als Beweis immer wieder vorgelegt wird, dort wo Gnade Gottes gibt, gibt es Heilungen, gibt es Wunder, gibt es Segnungen, Bewahrungen. Und wenn mein Körper zerfällt, die Gnade Gottes zeigt sich darin, dass Gott mich gerecht.
Wir sprechen von der Gnadenfrist. Es war schön, wenn man in schwerer Krankheit auch eine Gnadenfrist erlebt. Herr Doktor, wie lange noch? Sind es noch 2 Monate oder auch 2 Jahre? Gnadenfrist. Aber es geht um viel mehr, dass ich doch auch im Zerfallen meines Körpers geborgen bin, in der Gewissheit. Psalm 17. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Du hüllst mich in deine Gerechtigkeit wie in ein Kleid, wie ein Festkleid. Auch meinen zerbrechenden Körper. Das ist Gnade. Dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Und wenn wir einmal von dieser Welt gerufen werden, dann sollten wir gespannt darauf sein. Jetzt wird es wahr werden, dass Gott mich Gottlosen, mich fragwürdigen Menschen gerecht macht. Dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Wir brauchen die Gnade Gottes. Wir sollen in der Gnade Gottes bleiben und wir sollten es auch einander zusprechen. Vor 14 Tagen ist Frank Ottfried Juli zum neuen Bischof unserer württembergischen Landeskirche eingesetzt worden. Für mich alten Kirchenmarschierer war es der achte Bischofswechsel, den ich mitgemacht habe. Der erste war damals von Wurm zu Haug. Aber eindrücklich ist mir immer noch die Szene, wie Landesbischof Haug sein Amtskreuz und die Verantwortung für die Landeskirche seinem Nachfolger, dem damaligen Landesbischof Dr. Erich Eichele, übergeben hat. Mit von Bewegung stockender Stimme hat er gesagt, ich befehle dich Gott und dem Wort seiner Gnade, das da mächtig ist, zu erbauen. Das war ein Segenswunsch. Und da sollten wir doch einander viel mehr zusprechen. Das ist doch gehaltvoller als alle irischen und pseudo-irischen Segensworte zusammengenommen. Dieses Gott befohlen, dem Wort seiner Mächte, passt auf jede Glückwunschkarte. Das passt auch an jedes Telefongespräch aus Anlass eines Geburtstags. Ich befehle Sie Gott und dem Wort seiner Gnade, das da mächtig ist, zu erbauen. Es brauchen unsere Gemeinden, es brauchen auch wir, die wir uns danach sehen, dass unsere Gemeinde, so wie einst in den Zeiten von Pfarrer Faber, und immer wieder in all den Zeiten, die Gott uns in der Brüdergemeinde geschenkt hat, erbaut wird, dass beim Erbauen bleibt. Dass in unseren Familien nicht beim Abbruch bleibt dessen, was einst wichtig war, sondern dass beim Erbauen bleibt und zum Erbauen kommt. Gott kann erbauen. Jesus, das Wort seiner Gnade, kann erbauen. Und wie? Amen.